ganz besonderer Gast, Dr. Moritz Völker-Alwart. Hi Moritz.
Hallo Mario, grüß dich.
In jeder unserer Zellen im Körper ist 2 Meter DNA vorhanden, die in einen extrem kleinen Zellkern rein verfrachtet wird.
Das ist das, was man bei der Geburt praktisch mitbekommt. Also da kann man eigentlich nichts, also da kann sich so an und für sich nichts verändern, außer man macht irgendwie Gentherapie, wie Brian Johnson mit seiner Follistatin-Gentherapie, oder man macht irgendwelche anderen Sachen mit CRISPR-Cas9.
Dafür benutzt man die Massenspektrometrie. Das ist so ein bisschen meine Hood. Da uns das Thema Prävention Spaß macht und wir da auch dazu beitragen möchten, den Menschen gute Tools an die Hand zu geben, ist das etwas, wo ich sehe, dass die Proteomik dafür perfekt geeignet ist und wir sie genau dafür dann auch einsetzen.
Was uns immer wieder überrascht, ist, dass 80% der Zuhörer unseren Podcast nicht abonniert haben. Ich finde, das schreit nach einem Call to Action. Also, wenn dir unser Podcast gefällt, wenn du einen Mehrwert davon hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du unseren Kanal abonnieren könntest auf der Plattform deiner Wahl, gerne auch bewerten und Familie und Freunde empfehlen. Das hilft uns, den Podcast größer zu machen, bessere Gäste zu holen, noch besseren Content zu liefern. Vielen Dank. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Beyond Lifespan. Bei mir sitzt heute ein ganz besonderer Gast, Dr. Moritz Völker-Alwart. Hi Moritz.
Hallo Mario, grüß dich.
Du bist ja promovierter Biochemiker bzw. Molekularbiologie hast du ja auch studiert, Forscher und auch Geschäftsführer von Molecular Analytics, unsere Test-Tochterfirma hier bei Molecular. Heute bist du aber als Experte hier im Podcast und zwar für deine Themen, für deine Herzensangelegenheiten, Epigenetik und Proteomik. Und darüber wollen wir heute auch eine ganze Menge sprechen. Bevor wir vielleicht einsteigen ins Thema, erzähl doch einfach mal so ein bisschen was über dich. Wer bist du? Wo kommst du beruflich her? Und wieso haben wir jetzt die Gelegenheit, uns hier auszutauschen im Podcast?
Sehr gerne, Mario. Freue mich erstmal hier zu sein. Vielen Dank. Und um mich erstmal vorzustellen, ich habe Biomedizin und Molekularbiologie studiert, erst in Marburg in Deutschland. Habe mich damals mit dem Thema Tumorbiologie beschäftigt, um zu verstehen, wie Tumore entstehen, welche molekularen Prozesse ablaufen in der Tumorbiologie und habe schon damals gemerkt, dass mich das Thema Chromatin und DNA und wie die Prozesse in der Zelle ablaufen sehr interessieren und bin danach für mein Masterstudium nach Leiden gegangen in die Niederlande und habe mich da mit den Themen DNA-Reparatur beschäftigt und wie auch schon sozusagen die Umwelt auf den Körper einwirkt. Und gleichzeitig habe ich eine Technologie kennengelernt, die sich Massenspektrometrie nennt, mit der man molekulare Prozesse recht gut auch zum Teil untersuchen kann. Und aus dem Interesse für Chromatin, Epigenetik, aber halt auch dieser Technologie der Massenspektrometrie, habe ich dann 2013 in München meine Promotion an der LMU begonnen. Und zwar genau, um zu untersuchen, wie man aus einem ganz nackten DNA-Molekül im Grunde genommen eine komplexe Struktur herstellt, so wie sie bei uns auch in den Zellen vorliegt. Und das habe ich damals mit der Massenspektrometrie dann untersucht und habe das erfolgreich abgeschlossen und bin dann aus der Promotion heraus direkt ins Unternehmertum gekommen. Wir haben damals gemerkt, dass es auch für die Prozesse, die ich da untersucht habe, ein Interesse aus der Wirtschaft gab und wir haben eine Firma ausgegründet, die sich EpiQmax nannte und wir haben damals dann für die Pharmaindustrie, aber auch für andere Biotech-Unternehmen Analysen angeboten. Und daraus ist im Grunde genommen so, dass das Thema auch des Testings und der epigenetischen Anwendung auch immer mehr entstanden. Und um den Bogen zu schließen, wir haben das immer mehr dann in ein sozusagen Endkundentesting auch mit übersetzt. Und dann sind wir 2023 mit Max, mit dir, mit der Molecular in Kontakt gekommen. Und so ist dann ja kürzlich im Grunde genommen die Molecular Analytics entstanden und freuen uns sozusagen zusammenzuarbeiten.
Ja, uns freut es auch sehr, vor allem weil wir haben das glaube ich auch schon mal angesprochen in dieser State of the Industry Folge, wir waren und auch in der Folge, wo wir ein bisschen über die Gründung von Molecular gesprochen haben, dass wir immer auf der Suche waren die Gesundheitsbemühungen von den Leuten und auch die Supplements, die sie einnehmen, das auf eine gewisse Art und Weise messbar zu machen, das nicht über Blut zu machen, weil Blut, das existiert schon sehr, sehr lange, das ist auch sehr, sehr teuer. Und da hat sich das wunderbar ergeben, dass wir mit euch da zusammengekommen sind, mit dir und deinem Team. Darüber wollen wir heute auch ganz besonders sprechen, weil wir reden hier sehr viel über Gesundheit im Podcast und wir wollen uns eigentlich genau das anschauen, wie Epigenetik und Proteomik, was sie auch für eine Rolle in der Gesundheit spielen. Und für die Zuhörer zu Hause oder unterwegs, je nachdem, wo ihr uns gerade hört, wollen wir zuerst ein bisschen darauf eingehen, ja, was ist denn eigentlich diese Epigenetik? Was ist denn Proteomik? Und da macht es sicher auch Sinn, wenn wir kurz auf den dritten Begriff im Bunde eingehen, das ist die Genetik. Die ist vielleicht den meisten Leuten bekannt, dann kennen noch ein paar Epigenetik und noch mal weniger kennen wahrscheinlich Proteomik. Vielleicht kannst du da so ein bisschen Licht ins Dunkel bringen.
Ja, sehr gerne. Im Grunde genommen gehe ich da so ein bisschen zurück in mein Grundstudium und würde einfach nochmal so die Basics vielleicht mal ansprechen. Du hast es schon genannt, also der Begriff, mit dem sich die allermeisten, denke ich mal, auskennen, ist die Genetik. Beschreibt erst einmal, dass in jeder Zelle unseres Körpers wir die DNA haben, das genetische Material, was eigentlich alle Informationen beinhaltet, die unser Körper braucht. Und diese DNA, das muss man sich so vorstellen, in jeder unserer Zellen im Körper ist 2 Meter DNA vorhanden, die in einen extrem kleinen Zellkern rein verfrachtet wird. Und vielleicht so als Analogie, damit man sich das zu Hause besser vorstellen kann, wir sitzen jetzt ja hier heute in München. Augsburg ist zwar nicht ganz weit weg, aber auch nicht ganz nah. Also das würde vergleichbar sein, als würde man so einen kleinen Wollfaden von München bis nach Augsburg spannen und versuchen, diesen Faden in einen Tennisball zu bringen. Und das bedeutet, dass im Grunde genommen die Natur es schafft, ein unglaublich großes Molekül auf ganz, ganz kleinem Raum zu verpacken, aber es gleichzeitig funktional zu halten. Und das ist das Spannende erst einmal in der Grundlage der Genetik, dass wir wahnsinnig viel Information in uns tragen und die aber gleichzeitig nutzbar gehalten werden muss. Und dieses DNA-Molekül ist also jetzt im Zellkern und ist da aber nicht einfach irgendwie reingefropft, sondern muss ja nur funktional gehalten werden. Und da kommt die Epigenetik ins Spiel, die qua des Wortstamms schon beschreibt, dass zusätzlich auf diesem DNA-Molekül noch zusätzliche Informationen, Epi aus dem Griechischen drauf oder drüber, angebracht sind, die im Grunde genommen so einzelne Informationen der DNA highlighten oder herausstellen. Und auch so in Vorbereitung auf heute habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wie man das Thema vielleicht auch nochmal verständlich überbringen kann. Ich denke, die Genetik kann man vielleicht sich so als die Noten eines Musikstücks vorstellen. Das sind wirklich die geschriebenen Noten, die auf dem Blatt Papier stehen. Und die Epigenetik sind dann im Grunde genommen die Kennzeichen, wie man die Melodie spielen sollte. Schnell oder langsam, laut oder leise. Und so kann man sich vorstellen, dass auch die Zelle mit den epigenetischen Modifikationen weiß, welche Gene sie nutzen soll, wann sie sie nutzen soll und wie oft sie sie zum Beispiel auch nutzen soll. Und der dritte Begriff ist dann die Proteomik, die im Grunde genommen erklärt oder beschreibt, dass wie die Gene übersetzt werden in Proteine, nämlich die eigentlichen Bausteine in der Zelle oder ausführenden Bausteine und Moleküle in der Zelle, die ausgehend von der Genetik und von den Genen übersetzt werden in Proteine und dort die Aufgaben der Zelle ausführen. Und um in der Analogie vielleicht zu bleiben, die Proteine sind dann die Töne, die da rauskommen aus diesem Musikstück. Und die können, wie gesagt, auch ganz unterschiedlich sein. Und so würde ich, glaube ich, die drei Begriffe vielleicht mal ein bisschen erklären.
Spannend. Bei der Genetik, das ist ja gewissermaßen auch, du hast es jetzt ja auch schön als Noten beschrieben, das ist das, was man bei der Geburt praktisch mitbekommt. Also da kann man eigentlich nichts, also da kann sich so an und für sich nichts verändern, außer man macht irgendwie Gentherapie, wie Brian Johnson mit seiner Follistatin-Gentherapie oder man macht irgendwelche anderen Sachen mit CRISPR-Cas9 und so weiter und so fort. Also da hat man recht wenige Möglichkeiten. Bei der Epigenetik ist das schon ein bisschen anders. Jetzt gibt es da auch so ein bisschen den Begriff epigenetische Prägung. Also da wird wohl auch schon ein bisschen was mitgegeben bei der Geburt, so eine gewisse Veranlagung. Allerdings kann man die Epigenetik auch sehr stark noch beeinflussen. Das ist eben dieser Umweltfaktor, wenn man immer darüber redet, ja, früher waren alles die Gene, heute weiß man, dass es nur so 20% Genetik, 80% macht die Umwelt, also diese Epigenetik zum Beispiel auch aus. Und die Proteomik spielt da jetzt eben auch eine sehr, sehr wichtige Rolle. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt, bei dieser Veränderlichkeit. Und Genetik, haben wir jetzt gesagt, ist eigentlich unveränderlich. Epigenetik, Proteomik, wie schaut es da aus?
Absolut. Um in der Analogie zu bleiben, die Noten im Stück verändern sich nicht. Die sind gesetzt, ansonsten würde man das Stück ändern. Aber man kann ja schon anfangen, sozusagen, wie man das Ganze spielt, ob man schneller spielt oder langsamer spielt. Und genau das ist letztendlich die Epigenetik, die beschreibt, welche Gene genutzt werden und wann sie genutzt werden. Und das hängt ganz stark mit Umwelteinflüssen zusammen. Konkret kann man das auch festmachen, zum Beispiel anhand der Ernährung. Wenn man fettreich ist oder fettarm ist, sieht man unterschiedliche Modifikationen an der DNA auftauchen. Das passiert nicht immer direkt, weil ansonsten würde unser Körper auch ein bisschen durchdrehen, weil wir unterschiedliche Lebensstile mal heute und mal morgen auch ein bisschen pflegen. Aber so generell kann man festhalten, dass über den Lebensstil und wie man sich auch verhält und jetzt an diesem Beispiel ganz konkret an der Nahrung, man einen Einfluss auf epigenetische Modifikationen hat und die dann auch nachweisen kann an der DNA. In dem Fall zum Beispiel über Acetylierungen, die aus dem Fettstoffwechsel entstehen und dann an die DNA auch angebracht werden. Und das wiederum beeinflusst dann in direkter Weise natürlich auch die Proteine in unserer Zelle, weil wenn auf der DNA im Grunde genommen ein Gen angeschaltet wird, führt das in den allermeisten Fällen dazu, dass dann auch schlussendlich ein Protein daraus entsteht und das eine gewisse Aufgabe in der Zelle erfüllt und damit im Grunde genommen eine direkte Verbindung zwischen Genetik, Epigenetik und Proteomik daraus dann auch entsteht. Und habe ich eben erklärt, die Epigenetik ist sicherlich beeinflussbar, hat aber einen gewissen auch noch statischen Zustand. Also man kann, wie gesagt, jetzt nicht von heute auf morgen epigenetische Muster verändern. Und die Proteomik würde ich fast noch als noch dynamischer bezeichnen. Man kann eigentlich im Bereich Proteomik oder Protein den Zellen wirklich dabei zuschauen, wie sie arbeiten. Was machen sie? Mit welchen Aufgaben sind sie gerade beschäftigt? Und das ist im Grunde genommen so ein bisschen, wie man sich das vielleicht vorstellen kann.
Kannst du da auch eine gewisse Zeitspanne grob festmachen? Wie dynamisch ist die Epigenetik? Wie dynamisch ist die Proteomik?
Das ist nicht so leicht, weil im Grunde genommen da nichts total absolut ist. Aber ich würde immer mich dazu hinreißen lassen zu der Aussage, dass die Epigenetik sicherlich veränderbar ist in Monaten bis, sage ich jetzt mal so, Intervallen von einem halben Jahr zu einem Jahr. Das liegt einfach an den Kinetiken der Prozesse, die da stattfinden und auch den ausführenden Molekülen, die Epigenetik verändern. Die Proteine haben sicherlich eine kürzere Halbwertszeit und sind dadurch vielleicht auch noch ein Stück dynamischer. Aber nichtsdestotrotz gibt es auch Mechanismen, wie Informationen in der Zelle, auch bei einer Zellteilung zum Beispiel, von der einen Zelle auf die andere Zelle übertragen werden. Und das bedeutet, obwohl vielleicht Proteine oftmals vielleicht schneller abgebaut werden, heißt es nicht unbedingt, dass deswegen dieses Protein dann nicht mehr da ist, sondern es wird einfach sozusagen neu hergestellt in gleicher Menge. Und von daher ist zwar die Proteomik etwas dynamischer, aber hat jetzt keine exorbitante kurze Halbwertszeit. Da würde ich trotzdem davon sprechen, dass man das eher in einem Wochenturnus bis hin zu wenigen Monaten schon sehr schnell Veränderungen quasi nachweisen kann. Gleichwohl wissen wir aber auch alle, zum Beispiel der Laktattest und andere Tests, die im Grunde genommen auch auf Proteine und Metabolite schauen, die sich zum Teil in wenigen Minuten bis zu Stunden natürlich auch verändern können. Also daran kann man vielleicht so einen Gradienten ziehen. Die Epigenetik ist etwas langsamer und die Proteomik ist mit am schnellsten.
Das bringt uns so ein bisschen zum nächsten Thema, worüber wir eigentlich sprechen wollten, und das ist Messbarkeit. Man kann ja alles gewissermaßen messen. Man kann Genetik messen, man kann Epigenetik messen, man kann Proteomik messen. Und bei der Genetik ist das ja einfach, die macht man eigentlich einmal im Leben. Ja, weil ich meine, Genetik ist ja eh unveränderlich. Man kann diese Basenpaare, die Abfolge von diesen Basenpaaren auf der DNA, die kann man einmal messen. Was sich sicher mit der Zeit ändert, ist, wie diese Ergebnisse, sage ich jetzt mal, dann bewertet werden, weil es man forscht ja damit, man schaut sich ja gewisse, das nennt man ja auch SNPs, SNPs, die man sich da anschaut und was die für eine Konsequenz dann letzten Endes haben. Das heißt, dieses Wissen wird sich verbessern, da wird man auch immer mehr wissen, aber den Test braucht man theoretisch nur einmal machen und dann kann man es auch in ein paar Jahren, wenn es diese neuen Infos gibt, auch einfach nochmal neu hochladen und dann wird deine DNA-Sequenz nochmal neu bewertet. Das ist jetzt eigentlich für alle Menschen zu Hause auch möglich. Das ist mittlerweile auch in einen erschwinglichen Bereich gerutscht, wenn man sich vorstellt, wie unvorstellbar teuer das früher noch war, so ein ganzes Genom zu sequenzieren und bis das dann auch überhaupt geklappt hat mit dem Human Genome Project. Hat sich das enorm viel getan und waren auch gute Fortschritte, weil so auch ich zum Beispiel die Möglichkeit habe, meine DNA sequenzieren zu lassen, gewisse Risikofaktoren zu bestimmen und so weiter und so fort. Und die Epigenetik und die Proteomik, die kann man ja auch messen. Und bei der Epigenetik ist das Stichwort diese epigenetischen Alterstests, die wahrscheinlich viele von den Menschen, die uns heute auch zuhören, kennen. Das ist in den letzten Jahren sehr populär geworden. Wie ordnest du das alles ein?
Genau. Im Grunde genommen, die Technologien, auf denen das mittlerweile basiert, sind in der Wissenschaft schon seit einer Zeit auch sehr etabliert, sind aber immer dahingehend ausgelegt gewesen, dass man wissenschaftliche Experimente untersucht. Und was sich gerade meines Erachtens da entwickelt, ist, dass diese Methoden, mit denen gemessen wird, immer mehr Mainstream werden, immer mehr auch Labore können das nutzen, um diese Ergebnisse schlussendlich den Menschen dann auch zur Verfügung zu stellen. Ich schätze das sehr positiv ein und glaube, dass wir alle damit auch einen tollen Erkenntnisgewinn erhalten werden. Du hast es schon angesprochen, die Genetik untersucht man mittels Sequenzierung. Man sequenziert die Gene durch und kann sich anschauen, welche Gene sind im Grunde genommen wie vorhanden. Wir sprechen dabei so von 20.000 bis 25.000 Genen, die in einer Zelle erst einmal vorhanden sind und für gewisse dann schlussendlich Proteine kodieren. Und wenn man die Gene sequenziert, dann kann man, wie du es eben auch erwähnt hast, das macht man eigentlich einmalig. Und was man daraus ziehen kann, ist im Grunde genommen, ob man gewisse Mutationen in bestimmten Genen hat. Daraus lässt sich eventuell ableiten, ob man eine gewisse Krankheit, Stoffwechselerkrankung vielleicht auch hat oder eine gewisse Wahrscheinlichkeit oder Prävalenz für die eine oder andere Krankheit. Wobei das nicht ganz immer sicher ist, das ist immer mit Wahrscheinlichkeiten versehen, weil man nie weiß, ob eine Mutation in einem Gen auch wirklich zu einem dann schlussendlich Defekt auch führt. Es kommt erst zum Tragen, wenn dieses Gen auch wirklich abgelesen wird und wenn es vom Körper benutzt wird. Und das ist nicht immer notwendig. Das muss man so ein bisschen vielleicht auch im Hinterkopf dabei behalten. Und bei der Epigenetik beginnt es dann schon, wie du es auch erwähnt hast, langsam den Lifestyle und Umwelteinflüsse daraus besser ableiten zu können. Die Epigenetik kann man im Grunde genommen mit zweierlei Techniken untersuchen. Das eine ist auch die Sequenzierung, denn man sequenziert an dieser Stelle nicht ausschließlich die Gene, sondern zusätzlich auch die Methylierungen, also diese zusätzlichen epigenetischen Muster, die sich auf den Genen befinden. Und daraus konnte abgeleitet werden von Steve Horvath und vielen seiner Kollegen, dass diese DNA-Methylierungen auch mit dem Alterungsprozess zusammenhängen. Oder viel besser gesprochen, dass diese Methylierungen übers Alter langsam weniger werden und man darüber sozusagen eine Korrelation mit dem Alter herstellen konnte. Das ist sehr populär geworden, weil die Sequenzierung als Technologie einfach sehr gut etabliert worden ist, sehr standardisiert worden ist und man im Grunde genommen sehr schnell diese Tests auch für ein Endkundensegment quasi dann anbieten konnte. Den zweiten Teil der Epigenetik, das sind die sogenannten Histonmodifikationen, das sind quasi die Bausteine, um die DNA im Zellkern rumgewunden wird, damit dieses lange Molekül in den Zellkern hineinpasst. Das sind Proteine und diese Proteine lassen sich nicht einfach so durchsequenzieren, sondern dafür benutzt man die Massenspektrometrie. Das ist so ein bisschen meine Hood, wo ich mich auch durch meine Promotion sehr gut auskenne. dass man diese Histonmodifikationen sich anschaut, weil sie auch einen direkten Einfluss auf die DNA nehmen. Also sie sind epigenetische Moleküle sozusagen und sind sehr stark auch mit dem Stoffwechsel verbunden, können zusätzlich modifiziert werden und damit Einfluss auf die Genaktivität nehmen. Und diese Modifikationen oder Histonmodifikationen untersucht man mit Massenspektrometrie. Das ist die Technologie, mit der man Proteine misst und auch quantifizieren kann. Und die sind aber im Vergleich so ein bisschen understudied, weil einfach im Grunde genommen die Massenspektrometrie etwas später standardisiert worden ist und reproduzierbar auch quasi geworden ist. Das liegt auch zum Teil an den Maschinen, die eingesetzt wurden, dass sie einfach gute Ergebnisse geliefert haben. Und dementsprechend kann man bei der Epigenetik schon diese beiden Technologien einsetzen, um sie zu untersuchen. Und der letzte Punkt ist dann Proteine, Proteomik. Das wird mit der Massenspektrometrie untersucht. Und das ist mittlerweile an einem Standpunkt angekommen, wo ich sagen würde, es ist sehr reproduzierbar, sehr belastbar. Und das menschliche Proteom ist sozusagen, wird in der Wissenschaft aktuell sehr intensiv untersucht. Und da reden wir dann, um darauf auch zurückzukommen, so von knapp zwischen 80.000 bis sogar 400.000 unterschiedlichen Proteinen. Und für die sozusagen sich jetzt erinnern können, ich habe eben so von 20.000 bis 25.000 Genen gesprochen. Das zeigt im Grunde genommen auf, dass aus einem Gen im Grunde genommen sehr viele unterschiedliche Proteine oder Proteinvarianten entstehen können und damit die Komplexität stark ansteigt. Und das ist auch die gewisse Herausforderung, die dieses Feld zu meistern hat. Wir reden sozusagen nicht über starre Gene, die sich durchsequenzieren lassen, sondern wir sprechen in der Proteomik und Massenspektrometrie über sehr komplexe Varianten oder Gebilde an Proteinen, die noch ein bisschen bunter aussehen als die genetische Information.
Hast du dich schon mal gefragt, wo du alles rund um das Thema Longevity findest? Dann ist Molecular deine richtige Anlaufstelle. Du findest bei uns viele Informationen im Molecular-Magazin, laborgeprüfte und von Ärzten entwickelte Supplements und diagnostische Tests, wie zum Beispiel den NAD-Test oder unseren epiproteomischen Test. Schau gerne mal vorbei unter molecular.com. Ich versuche das jetzt nochmal in eine recht bildliche Form zu gießen. Wir haben ja am Anfang über das ja von München nach Augsburg gesprochen. Da spannen wir einen Faden, den wickeln wir dann auf und packen den in den Tennisball. Und diese Histone, die du angesprochen hast, die ja für diese Verpackung, dass das überhaupt möglich ist, dass man die DNA so klein verpacken kann, dass man das alles so klein aufwickeln kann. Sagen wir mal, da sind so kleine Spulen, wo man den Faden einfach rumwickelt. Das ist deshalb entscheidend, weil eine DNA kann nur abgelesen werden, wenn diese Stelle auf der DNA auch erreichbar ist. Damit man das auch ablesen kann, damit man die Noten überhaupt lesen kann. Das geht natürlich nicht, wenn das so eng gepackt ist. Und das ist der Grund, wieso Histone eine Rolle spielen und wieso das auch eine Aussage darüber zulässt, wo jetzt gerade was abgelesen wird und was nicht abgelesen wird, je nachdem, wie sich diese Histone dann zum Beispiel auch verhalten. Also das ist mal der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, wir haben ja vorher über diese Dynamik gesprochen, Genetik, superstar, Epigenetik ist schon ein bisschen dynamischer, eben Methylierungen und Histone. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Das ist so ein schleichender Prozess. Deswegen auch dieses Fenster von, du hast gesagt, 3 bis 6 Monaten oder auch bis hin zu einem Jahr. Und Proteomik ist sehr viel dynamischer. Und da hat man die Möglichkeit, unter Anführungszeichen im Körper wirklich direkt beim Arbeiten zuzuschauen. Und ich finde das immer so ein anschauliches Beispiel. Man macht ja sehr viel in seinem Alltag, oder? Man bewegt sich, ob das jetzt Alltagsbewegung ist oder Sport, sei mal dahingestellt. Man ernährt sich und das auch sehr abwechslungsreich. Trotzdem hat man aber so eine gewisse Vorliebe für gewisse Sachen. Man nimmt vielleicht Supplements oder keine, man nimmt vielleicht Medikamente oder keine. Und das alles hat einen direkten Einfluss auf unsere Biologie. Und am Ende haben wir recht wenige Möglichkeiten zu sehen, ob uns das auch wirklich gut tut. Und ich meine jetzt gut tut in einem sehr, sehr frühen Stadium, weil wenn es einem nicht gut tut, das sieht man dann nach 10, 20, 30 Jahren, wenn man vielleicht die eine oder andere Erkrankung hat, aber es wäre doch eigentlich wunderbar, wenn man eine Möglichkeit hätte, dass man dem Ganzen früher ein bisschen zuschauen könnte und früher da mal einen Blick reinwerfen könnte, ist der Lebensstil, den ich aktuell verfolge, auch wirklich gut für mich selber, für meinen Körper. Tue ich mir da auch langfristig was Gutes? Und ich glaube, das ist das, was die Epigenetik und die Proteomik auch so spannend macht, weil die lassen eben diesen Einblick auch wirklich zu. Wenn man jetzt Proteine misst, dann weiß man ja, was gerade im Körper passiert, weshalb man zum Beispiel viele Proteine hat. Das steht dann für gewisse Prozesse und diese Prozesse, die stehen dann wiederum für einen etwas größeren Prozess, der dann für uns auch wieder fassbar ist. Und sonst ist das alles immer nur so subjektiv. Also es ist sehr gut, dass es da Fortschritte gibt, dass man das mittlerweile auch messen kann. Und jetzt die Epigenetik hat so einen kleinen Vorsprung, den die Proteomik jetzt vielleicht versucht aufzuholen oder vielleicht auch schon aufgeholt hat. Da können wir gleich nochmal dann noch ein bisschen drauf einsteigen.
Ja, im Grunde genommen, wir können ja dazu auch nochmal ein bisschen was sagen. Also die Epigenetik, insbesondere die DNA-Methylierung mit den biologischen Uhren oder epigenetischen Uhren, die hat das ja sehr schön und sehr bildlich auch vermittelt, dass man im Grunde genommen sich ein biologisches Alter auslesen lassen kann, nämlich zu schauen, wie die DNA-Methylierungen im Grunde genommen bei einem selber im Körper aussehen im Vergleich zu seiner entsprechenden chronologischen Altersgruppe. Und dann sieht man, ist man eventuell etwas älter, als man chronologisch in seinem Passport stehen hat, oder ist man etwas jünger? Und das ist, glaube ich, schon eine tolle Erkenntnis, die man damals und jetzt auch ja aktuell sehr gut rausziehen kann. Aber sie klammert auch viele Dinge aus, die wir gerne molekular noch besser verstehen möchten. Wie du es eben erwähnt hast, man ernährt sich täglich und man treibt Sport bestenfalls und man hat aber auch Arbeitsstress oder andere Situationen, die auf den Körper einwirken. Und das ist etwas, was mich persönlich fasziniert und wo ich glaube, dass Proteine und die Proteomik uns dabei helfen können, das noch besser zu verstehen und wirklich molekular einzuordnen. Denn anhand der einzelnen Proteine können wir noch mal besser verstehen, welcher Stoffwechsel ist jetzt gerade im Grunde genommen im Gange, welche Enzyme bauen gewisse Produkte oder Abbauprodukte in der Zelle ab. Und das können wir mithilfe der Proteomik und der Massenspektrometrie dezidiert untersuchen. Und wenn wir daraus genug Daten generieren und das im besten Fall auch noch mit anderen Datensätzen zusammenbringen, dann schaffen wir es wirklich nicht nur der Zelle beim Arbeiten zuzuschauen, sondern auch zu verstehen, was passiert da eigentlich und ist das jetzt eher gesund, ist das eher ungesund, ist das vielleicht mal ein Moment, den auch jede Zelle aushalten kann, an Stress oder an Spannung. Oder ist das eher ein Kontinuum an Entzündungen zum Beispiel, die vorhanden sind, die wir auch anhand dieser Moleküle erkennen können und daraus direkte vielleicht auch Therapien oder auch im Grunde genommen Anpassungen ableiten können?
Das ist ein guter Punkt. Ich habe auch mit vielen Ärzten oder Therapeuten im niedergelassenen Bereich auch schon gesprochen. Jetzt in den letzten Monaten, auch in den letzten Jahren und was die mir auch erzählt haben und wo ich auch selber der Meinung bin, dieses biologische Alter, das ist ein guter erster Hinweis, sage ich jetzt mal. Das sagt dir im Grunde, wenn du dann am Ende eine Zahl bekommst, nichts anderes als bis jetzt war gut, bis jetzt war schlecht, sagen wir mal so. Also das ist recht eindimensional und man kann da recht wenig Informationen auch tatsächlich rausziehen. Das war auch so ein bisschen der Kritikpunkt von den Behandlern im niedergelassenen Bereich, weil die gesagt haben, die Leute wollen das unbedingt wissen, weil das ist eine Zahl, mit der man sich, glaube ich, auch in der Community recht gut vergleichen kann. Man kann zum Beispiel sagen, ich bin 10%, 20%, 30% unter meinem biologischen Alter oder das ist sehr greifbar für die Menschen und deswegen auch so populär. Wenn es jetzt wirklich ums Behandeln geht, ums Beeinflussen geht, ist die Information ein bisschen mager. Weil man muss dann trotzdem sich noch die ganzen Bereiche anschauen, wie du schon gesagt hast, sei es jetzt eben Entzündung oder wie es mit dem Energiestoffwechsel ausschaut, mit der Mitochondriengesundheit. Das ist nur ein kleiner Rundumschlag über all die Bereiche, die man sich aber im Idealfall noch viel, viel genauer anschauen kann. Und Proteomik ist da, glaube ich, ein sehr, sehr gutes Mittel. Und das bringe ich noch zu einem weiteren Punkt. Bei der Epigenetik ist es ja so, Das sind so Hinweise, wie du ja auch erklärt hast, ob man das Stück lauter spielt, leiser spielt, schneller spielt, langsamer spielt, gar nicht spielt, doppelt spielt, wie auch immer. Also das ist diese, hat so eine Art Empfehlungscharakter, ob das wirklich passieren, wenn es passiert, wie es passieren soll. Und die Proteine, die sind noch so einen kleinen Schritt weiter, weil die Proteine sind letztendlich die Moleküle, die die Änderung im Körper machen. Und von dieser Strecke, von der DNA bis letztendlich zum Protein, da kann ja auch noch ganz viel passieren.
Absolut. Also erst einmal wird angenommen, wir haben ein Gen in der Zelle und dieses Gen ist epigenetisch so markiert, dass es abgelesen werden soll, aufgrund der epigenetischen Modifikation. Dann passieren ganz viele molekulare Schritte, die ich jetzt, glaube ich, nicht im Einzelnen auslegen werde. Aber was dann zusätzlich noch passieren kann, ist, dass das Produkt, was daraus entsteht, entweder nochmal sozusagen abgeschnitten wird oder zugeschnitten wird. Das ist der Bereich des Splicings, nennt man das. Das bedeutet, dass vielleicht nicht das gesamte Gen, wie man es eigentlich auf der DNA gesehen hat, wirklich zu einem Protein wird. Das Protein kann zusätzlich auch nochmal modifiziert werden. Das bedeutet, man würde davon ausgehen, dass das vielleicht nur ein Protein oder Insulin ist, was in der Zelle agiert. Aber das kann vielleicht noch zusätzlich phosphoryliert werden und damit vielleicht sogar inaktiviert werden, zum Beispiel. Und es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass, obwohl das Gen abgelesen wurde und schon im Begriff dabei ist, in ein Protein übersetzt zu werden, es trotzdem nochmal auch gelöscht oder abgebaut wird, weil der Körper auch vielleicht kurzfristig gemerkt hat, das brauche es gerade gar nicht. Also du hast völlig richtig gesagt, einerseits können auf diesem Weg nochmal ganz viele unterschiedliche Prozesse eingreifen, die dazu führen, dass, obwohl ein Gen zwar abgelesen wird, es gar nicht in der Zelle letztendlich wirklich landet oder vielleicht dort landet, aber gar nicht die Funktion ausführt, die man meint, dass dieses Protein hat. Und zum Teil sogar wirklich umgekehrte Funktionen hat. Und das ist vielleicht, weil ich es eben auch erwähnt habe, nochmal dieser Hinweis, 20.000 Gene, 80.000 Proteine und das beinhaltet schon diese Modifikationen und die unterschiedlichen Faltvarianten und dergleichen oder dass Proteine sich zusammentun und in größere Komplexe im Grunde genommen sich zusammenbringen. Also die Komplexität nimmt zu und um das Ganze auf die Spitze zu treiben, ist es so, dass die Proteine selber auch wieder diejenigen Akteure in der Zelle sind, die die epigenetischen Modifikationen auf die DNA anbringen. Das bedeutet, dass alles ist miteinander sehr eng verbunden, dahingehend, dass die sozusagen das Gen abgelesen werden kann, es führt zu einem Protein und dieses Protein sozusagen stellt wieder andere Gene an oder aus und beeinflusst damit quasi auch die Ablesung der genetischen Information. Und daraus entsteht entweder auch ein Feedback-Loop oder verstärkt gewisse Prozesse auch zum Teil noch. Und das muss man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen, dass das sehr, sage ich jetzt mal, komplex ist. Aber wir in der Lage sind, mit Messungen und mit Technologie dem Ganzen auch immer besser das zu messen, nachzuweisen und daraus natürlich auch zu verstehen.
Ein großer Kritikpunkt an der ganzen neuen, sage ich jetzt mal, Dynamik in dem Feld, an den epigenetischen Tests, an den proteomischen Tests, ist manchmal die Datenlage. Und zwar, dass, wenn man sich jetzt die Genetik anschaut, da wurden ja riesengroße Studien schon gemacht, da hat man Millionen von Leute durchgeschleust durch diese Studien, da weiß man mittlerweile genau, nehmen wir mal ApoE4, wenn du dieses ApoE4-Allel hast, dann ist dein Risiko für, also wenn du homozygot bist, also eine Kopie davon hast, dann ist dein Risiko für Alzheimer zum Beispiel schon mal deutlich höher. Wenn du beide hast, dann schaut es noch schlechter aus. Das weiß man mittlerweile, da ist die Datenlage solide genug. Was man häufig hört, ja, aber bei der Epigenetik, bei der Proteomik, das ist ja noch alles relativ neu. Wie schaut es denn da mit der Belastbarkeit aus?
Ja, sehr gute Frage. Es wird dadurch nicht unbedingt einfacher, weil, wie ja eben schon besprochen, Epigenetik und auch Proteomik sind ja beeinflussbar und verändern sich recht dynamisch zu den Umwelteinflüssen. Und das bedeutet, man muss im Vergleich zur Genetik zum Teil noch viel größere Studien oder auch viel mehr Daten sammeln, um im Grunde genommen alle Eventualitäten auch einmal gesehen und verstanden zu haben. Beispiel hier ist auch der sogenannte Circadian Rhythm oder im Grunde genommen die Abhängigkeit vom Tag-Nacht-Rhythmus. Alleine schon da gibt es unterschiedliche Zustände der Proteine, ob man jetzt schläft oder ob man wach ist, ob man das sozusagen im Morgen und im Nachmittag. Das bedeutet schlussendlich, du hast völlig recht, die Proteomik und Epigenetik stehen vor einer fast noch größeren Herausforderung, als vor 20, 25 Jahren dann die Genetik vielleicht auch damals stand. Im Gegensatz dazu würde ich behaupten, sind im Grunde genommen die technologischen Möglichkeiten heutzutage nochmal immens größer. Damit meine ich, dass wir einerseits technologisch anhand der Maschinen viel schneller, viel genauer, viel präziser Proteine und auch epigenetische Modifikationen messen können. Sei es die DNA-Methylierung mit Sequenziermöglichkeiten, sei es aber auch die Proteine oder Histonmodifikation mit der Massenspektrometrie, weil einfach ja im Grunde durch den technologischen Fortschritt da viel wettgemacht wurde. Und das andere ist natürlich, die Daten zu verarbeiten. Das ist einerseits natürlich Aufgabe von Bioinformatikern und vielen anderen Datenanalysten, diese großen Datenmengen zu verarbeiten, aber natürlich auch hier das Stichwort wieder KI, die natürlich auch in der Lage ist, überhaupt über diesen riesengroßen Datenpool sich einen Überblick zu verschaffen, das zu sortieren, zu klassifizieren und daraus natürlich auch spannende Schlussfolgerungen zu treffen. Und ein Beispiel davon ist zum Beispiel natürlich auch AlphaFold. Das war lange ein sozusagen ungelöstes Problem, zu verstehen, wie faltet sich ein Protein im Körper, und dazu gibt es tausende Möglichkeiten, wie sich ein Protein in der Zelle faltet, um am Ende funktional zu sein und seine Aufgabe zu erfüllen. Und über sozusagen schlaue Algorithmen konnte quasi AlphaFold dazu führen, dass man das berechnen kann, vorhersagen kann, und im Grunde genommen ein ganzer Wissenschaftsbereich hat sozusagen neue Erkenntnisse davon gewonnen, welche Proteinfaltungen notwendig sind, damit man im Grunde genommen funktionelle Proteine hat. Und das andere, was ich sehe, das ist sozusagen der letzte Punkt, den ich dazu sagen möchte, ist, dass es immer mehr Bestrebungen gibt, wirklich Daten miteinander zu teilen und daraus im Grunde genommen, ja, sage ich jetzt mal, gemeinsame Intelligenz, also Joint Intelligence zu machen. Weil jeder zwar ein bisschen was messen kann, manche größeren auch wirklich viel, und das zusammenzulegen in Konsortien wie zum Beispiel der UK Biobank, aber halt auch in anderen Unternehmungen, auch hier in Deutschland, damit man Daten teilt und aus diesen sozusagen, aus diesem Wust an Daten dann die Erkenntnisse ziehen kann. Da beteiligen wir uns auch aktiv mit und nutzen aber auch diese Tools, um schlussendlich dem Herr zu werden. Vielleicht nochmal ganz konkret auf deine Frage. Ich glaube, dass die Epigenetik und die Proteomik mittlerweile sehr belastbare und stabile Fundamente haben, dass sie sehr gut mittlerweile untersucht wurden, einfach durch schnelles Messen, durch Teilen der Daten, durch KI-Anwendungen, und im Grunde genommen mit diesen, ich sage jetzt mal, drei Hauptsäulen schafft man es auch, die Präzision und Aussagekraft dieser Technologien heutzutage recht gut nutzen zu können.
Und man muss auch sagen, bei der Genetik ist es ja so, es ist viel einfacher, was zu messen, was sich nicht verändert, weil die DNA, die ist halt, die kann man einmal messen, die ist dann unveränderlich, und da kann man die Messmethoden noch verbessern, man kann sie schneller machen, günstiger machen, das ist auch in den letzten Jahren passiert, und je mehr Menschen man da durch solche Tests auch durchschleust, unter Anführungszeichen, desto eher kann man dann diese ganzen Ergebnisse rausziehen und sagen, ja, wenn du diesen Snip hast, dann tritt das mit der und der Wahrscheinlichkeit ein. Also die Wahrscheinlichkeiten hat man da auf jeden Fall. Bei der Epigenetik, Proteomik ist es halt einfach viel, viel schwieriger, weil das wechselt ja ständig, und dann ist die Schwierigkeit herauszufinden, was hat jetzt zu dieser Veränderung geführt, wie kann man diese Veränderung vielleicht wieder rückgängig machen, verändern und so weiter und so fort. Und eine Möglichkeit, wie man sich da hilft, ist, das nicht dass man nicht jedes Protein für sich alleine betrachtet, sondern dass man so ein gewisses Pooling betreibt und sich ein Sammelsurium an unterschiedlichen Proteinen praktisch zusammennimmt und die dann wiederum für einen gewissen Marker stehen.
Absolut. Also um vielleicht auch da nochmal die Definition wirklich gerade zu ziehen, wenn wir hier von Proteomik sprechen, dann bedeutet das, dass wir die Gesamtheit aller Proteine in einer Zelle analysieren. Wir sprechen hier von knapp im Grunde genommen bis zu 10.000 Proteine, die man sehr gut mit einem Massenspektrometer messen kann und in einer Zelle detektieren kann. Für diejenigen von euch, die jetzt sich fragen, aber eben hat er noch so von 80.000 gesprochen, das sind im Grunde genommen alle Möglichkeiten, die eventuell mal in der Zelle auftauchen könnten. Aber der Status quo in einer Zelle ist im Grunde genommen weniger und wird aktuell in den neuesten Publikationen zwischen 10.000 bis 12.000 Proteinen im Grunde genommen so festgehalten. Also Proteomik bedeutet, wir schauen uns alle Proteine in einer Zelle gleichzeitig an. Und wovon wir überzeugt sind bei Molecular Analytics ist, dass mit diesem Wissen und mit der Möglichkeit, so viele Proteine wie möglich gleichzeitig zu messen und vor allem dann auch in Verbindung zu setzen, wir viel mehr in Richtung, wir nennen das Compound Biomarker, gegangen werden sollte. Das bedeutet, wir schauen uns nicht nur ein einzelnes Protein an und machen davon eine Schlussfolgerung, ob jetzt jemand gesund oder nicht gesund ist oder ob eine gewisse Krankheit vorhanden ist oder nicht, sondern wir schauen uns eigentlich alle Proteine an, die an einem gewissen Prozess, an einer Signalkaskade oder dergleichen in einer Zelle beteiligt sind, um wirklich molekular, funktional zu verstehen, ist das im Grunde genommen intakt oder ist da etwas, was nicht funktioniert und vielleicht auch was davon nicht funktioniert, um wirklich molekular zu verstehen, was passiert in der Zelle. Und das unterscheidet sich von meines Erachtens traditionellen Ansätzen, wie man Biomarker erst einmal definiert hat und wie man sie auch häufig genutzt hat. Und unsere Überzeugung an der Stelle ist, dass es dafür gut ist, um Prävention nach vorne zu bringen, weil wenn man sich ein breites Netz an Markern anschaut, die auf eine gewisse Krankheit oder mit einer gewissen Kondition, will ich es jetzt mal nennen, in Verbindung stehen, kann man das viel frühzeitiger mit diesem Netz im Grunde genommen erkennen, weil man kleine Veränderungen im Netz dann auch besser herausarbeiten kann, als wenn man darauf wartet, dass sich dieses eine einzige Protein irgendwann mal verändert und man dann im Grunde genommen schon in der Indikation letztendlich gelandet ist. Und da uns das Thema Prävention Spaß macht und wir da auch dazu beitragen möchten, den Menschen gute Tools an die Hand zu geben, ist das etwas, wo ich sehe, dass die Proteomik dafür perfekt geeignet ist und wir sie genau dafür dann auch einsetzen.
Dieses Pooling, was du angesprochen hast, macht natürlich auch die Datenbasis so ein bisschen solider, besser und schirmt das auch so ein bisschen gegen Einflüsse ab, weil nicht jedes Protein, wenn wir uns jetzt 30 Mal abstreichen, wir arbeiten ja im Grunde mit einem Wangenabstrichtest und nicht mit einem Bluttest, wenn wir uns 30 Mal abstreichen, wird man nicht jedes Mal die exakt gleichen Proteine finden und man macht diesen Biomarker oder diese Compound-Marker einfach ein bisschen widerstandsfähiger, weil sie eine solidere, breitere Datenbasis haben und man trotzdem diese ganzen Informationen, was die einzelnen Proteine für eine Rolle spielen, dann auch trotzdem noch in dem Biomarker oder in diesem Compound-Biomarker vor allem auch einfach drin hat. Also das ist auf jeden Fall eine finde ich auch sehr, sehr spannende Entwicklung.
Ja, und ich will hier noch kurz einstreuen. Es hat sicherlich sozusagen seinen guten Grund, wenn man einzelne Moleküle im Körper betrachtet. Aber es ist von entscheidender Bedeutung, wirklich die Zusammenhänge zu verstehen und nicht nur sozusagen faktisch darauf zu schauen, ist das vorhanden, ist das hoch oder niedrig, sondern bestenfalls wirklich zu verstehen, welche Prozesse laufen ab und wie bedingen die sich auch gegenseitig. Ich habe ja eben auch davon gesprochen, die Proteine können wiederum die epigenetischen Modifikationen auch mit beeinflussen und das führt dann wieder dazu, dass wieder andere Proteine entstehen. Das wollen wir molekular verstehen und vielleicht, um da auch nochmal so eine Metapher zu schlagen, wenn man in der Stadt den Verkehr regeln will, ist es sicherlich nicht die beste Idee, auf ein einzelnes Auto zu schauen und zu gucken, wo fährt dieses Auto hin und wie schnell ist das unterwegs, sondern an welcher Ampel steht das, sondern im Grunde genommen, ja, ich sage jetzt mal satellitenmäßig von oben drauf zu schauen und zu verstehen, wo fahren wie viele Autos hin, wie, an welchen Ampeln stehen die, wo ist Stau, wo ist kein Stau, dann kann man sozusagen den Verkehr besser kontrollieren oder auch besser sozusagen steuern. Und so habe ich auch die Vorstellung in der Zelle, wenn wir uns das Gesamtbild anschauen, verstehen wir viel besser, was passiert molekular und können dann auch daraus die richtigen und auch medizinisch wichtigen Ableitungen treffen.
Das ist eine schöne Analogie, ich bin begeistert. Moritz, Epigenetik und Proteomik, wir haben das jetzt sehr von dieser Testseite auch gesehen. Wir haben auch über den Sinn und Zweck davon gesprochen, dass das für Prävention ein super gutes Tool sein kann. Und wir reden sehr häufig auch von Hallmarks of Aging, also wir miteinander, aber auch generell bei Molecular, das ist für uns ein großes Thema. Da gibt es ja diese 12 Prozesse, sage ich jetzt mal, die wir uns ja auch mit dem Test anschauen. Und wieso macht man das? Naja, am Ende des Tages, diese Hallmarks of Aging, vielleicht zur Erklärung, das sind diese 12 Kennzeichen des Alterns, das ist nichts anderes als molekulare Prozesse, die man identifiziert hat oder wo man eben herausgefunden hat, dass die für diese Alterserscheinungen, die wir dann sehen, sei es jetzt Falten oder dass die Muskelmasse abnimmt und so weiter und so fort, die bedingen das Ganze. Und diese Prozesse, die starten schon Jahrzehnte früher, bevor diese ganzen Änderungen dann letzten Endes sichtbar werden. Und wenn man eine Möglichkeit hätte, diese Hallmarks of Aging zum Beispiel auch zu messen oder dafür einen Biomarker zu finden, mit der Methode, über die wir eben schon geredet haben, mit diesem Pooling, dann hätte man da schon mal einen Indikator, ein bisschen facettenreicher, als einfach nur ein Alter auszuspucken, wo man sagt, das ist größer oder kleiner, sondern das gibt dann ein bisschen facettenreicheres Bild, wo man dann sagt, hier hast du vielleicht ein größeres Defizit, sei es jetzt das Mikrobiom oder die Makroautophagie oder die Entzündung oder die Zell-Zell-Kommunikation. Und das lässt dann einfach schon ein paar mehr Rückschlüsse drauf zu, wo ist deine größte Baustelle, weil das ist individuell enorm unterschiedlich. Und wir können das gleiche biologische Alter haben, aber trotzdem kann das Bedingen dieses biologischen Alters ja völlig unterschiedlich sein. Das heißt, ich habe trotzdem andere Stellschrauben als du. Deswegen ist dieser ja, granulärere Ansatz so viel wert. Oder deswegen glauben wir, dass da auch die Richtung hingeht.
Genau, und genau daran arbeiten wir auch bei der Molecular Analytics, auch mit unserem Testverfahren, dem Molecular Profile, diese Hallmarks of Aging zu beschreiben und molekular zu verstehen. Und dann daraus natürlich auch die Ableitungen zu treffen. Vielleicht nochmal einordnend, eine Hallmarks, also ein Kennzeichen des Alters oder ein Merkmal des Alters, so wie es auch in der Publikation beschrieben ist, definiert sich über die folgenden Aspekte. Es muss eine altersbedingte Veränderung einhergehen. Das bedeutet, diese Prozesse wurden so zugeordnet, weil erkannt wurde, dass sie im Verlauf des Alterns sich verändern. So, das ist mal vielleicht einerseits trivial, aber nicht alle Prozesse im Körper verändern sich zu 100% nur, weil man altert. Und so wurden im Grunde genommen diese 12 Prozesse, die du eben auch genannt hast, schon mal erst einmal etwas sozusagen definiert. Das Zweite, das ist ganz entscheidend, ist, dass festgehalten wurde und auch überprüft wurde, wenn man experimentell im Labor an diesen Prozessen diese sozusagen beeinflusst hat, hat das zu einem reversiblen Altersprozess geführt. Und daraus würde ich behaupten, kann abgeleitet werden, dass diese Hallmarks of Aging nicht einfach nur eine Ansammlung von biologischen Prozessen sind, die irgendwie so ein bisschen mit dem Alter zusammenhängen, sondern es konnte wirklich wissenschaftlich auch nachgewiesen werden. Die Autophagie und Telomerlänge, das sind definitiv Prozesse, die einen Einfluss auf den Alterungsprozess haben und die, wie gesagt, auch kausal da zusammenhängen und nicht nur korrelativ. Und jetzt haben wir uns das genauso mit unserem Wangenabstrich mal angeschaut. Das molekulare Profil funktioniert ja, dass man sich im Mund eine Probe einsammelt an der inneren Mundschleimhaut Und dass wir diese Epithelzellen, die wir da untersuchen, dass wir uns dahingehend mal angeschaut haben, welche Proteine finden wir alle da drin und auch welche epigenetischen Merkmale finden wir da drin. Und wir haben uns genauso wie bei den Hallmarks of Aging angeschaut, welche davon sind eindeutig korrelierend mit gewissen Altersgruppen, die wir bis dato gemessen haben. Das ist ein gewisses Subset, eine Auswahl an Proteinen, die wir da definieren konnten. Und diese Proteine konnten wir den 12 Hallmarks of Aging sehr gut eindeutig zuordnen und damit im Grunde genommen an dieser Stelle schon mal die Hallmarks of Aging erst einmal messbar machen. Für die Frage, die sich im Grunde genommen direkt stellt, natürlich wie belastbar und wie valide ist das, ist es so, dass wir sehr intensiv und auch sehr arbeitsintensiv diese Proteine wirklich einzeln untersucht haben und auch wissenschaftliche Publikationen damit eingeflossen sind, ob jetzt diese einzelnen Proteine oder Marker, Compound-Biomarker, die wir da gebaut haben, auch wirklich mit diesen Prozessen in Zusammenhang stehen. Was wurde dazu publiziert? Wir haben das alles recherchiert, wir haben das sehr, sehr sauber auch ausgearbeitet und jetzt mittlerweile halt auch in den Test integriert. Also wenn man ein solches molekulares Profil macht, dann bekommt man aktuell auch die Hallmarks of Aging angezeigt, nämlich genau so, wie ich es eben beschrieben habe. Aber nichtsdestotrotz, da ist einfach auch noch sozusagen weitere Entwicklungsarbeit, die man natürlich, die wir da auch reinstecken und der wir uns auch sozusagen verpflichtet fühlen. Aber nichtsdestotrotz ist es das erste Mal, dass man die Hallmarks of Aging an dieser Stelle auch so visualisiert bekommt und wie du richtig sagst, glaube ich, nochmal bessere Anhaltspunkte bekommt, wie jetzt der Altersprozess molekular abläuft.
Bei den Hallmarks of Aging, das ist auch, also diese Facetten, die man da bekommt, das gilt ja nicht nur für die Hallmarks of Aging. Man kann ja auch viele weitere Biomarker noch bestimmen. Die sind ja auch bei uns im Test theoretisch drinnen. Vielleicht nochmal zur Erklärung. Du hast auch schon gesagt, da steckt sehr viel Arbeit dahinter. Da muss man sehr viel Validierung betreiben. Da muss man die ganze Recherche machen, damit man auch weiß, welche Proteine haben da wirklich einen Bezug dazu. Das ist auch nichts, was man von heute auf morgen macht. Das ist ein Prozess. Das ist bei uns immer noch ein Prozess. Das heißt, da wird immer auch mehr dazukommen. Aber die Hallmarks of Aging sind jetzt, glaube ich, mal ein sehr, sehr guter und auch ein kleines bisschen bahnbrechender Schritt, dass man da auch endlich mal einen Score dafür auswerfen kann. Jetzt gehen wir ein bisschen weg vom Altern und reden mal ein bisschen darüber, wie uns denn eigentlich Epigenetik, Proteomik, wie uns diese beiden Felder eigentlich helfen können, gesund zu bleiben. Und du, in unserem Vorgespräch hast du mir da schon ein nettes Beispiel von einem netten Beispiel erzählt, von einer netten Forschungsfrage erzählt, wo du da auch gleich nochmal ein bisschen drauf eingehen kannst, Stichwort Jojo-Effekt. Und vielleicht kannst du auch gleich noch ein bisschen was dazu sagen. Was gibt es denn noch so für Anwendungen? Wir haben jetzt über einen ganz klassischen Test gesprochen, über einen Wangenabstrich, den man machen kann für Prävention, für Gesundheitserhaltung, um da um diesen Alterungsprozess einen Einblick zu bekommen und das gegebenenfalls dann auch als Anstoß zu nehmen, in den Bereichen was zu verändern. Was gibt es denn noch für Anwendungsmöglichkeiten?
Genau. Ich bin erst einmal davon überzeugt, dass diesen beiden Wissenschaftsgebieten, nenne ich sie immer noch, also Epigenetik und Proteomik, dass da noch ganz viel kommen wird und dass da in den nächsten Jahren, glaube ich, auch ganz tolle Entwicklungen noch stattfinden werden. Jetzt darauf eingehend, was sind sozusagen die neuesten Erkenntnisse? Was mich total beeindruckt hat, war eine Studie, die im November 2024 publiziert wurde, wo im Grunde genommen das erste Mal, finde ich, sehr schön molekular ausgearbeitet wurde, zum Beispiel, wie funktioniert der Jojo-Effekt, wie hängt Epigenetik mit Nahrungsaufnahme, Gewichtsabnahme zusammen. Und das ist folgendermaßen, Forscher von der ETH Zürich um den Professor Ferdinand von Meyen haben sowohl menschliche Proben als auch Mausproben untersucht von erst einmal Proben von Individuen, die übergewichtig gewesen sind und haben gesehen, dass die sich schon mal deutlich molekular epigenetisch unterscheiden von normalgewichtigen Proben. Das ist jetzt erstmal kein Riesenerkenntnisgewinn, das gab es schon vorher. Aber dann nach einer Diät, wo signifikant und sehr deutlich Gewicht abgenommen wurde, sowohl in den Mäusen als auch in den Menschen, konnte man sehen, dass die epigenetischen Profile sich gar nicht so dramatisch geändert haben, was darauf hindeuten lässt, dass es sowas wie ein epigenetisches Gedächtnis zu geben scheint. Nämlich, dass, und das habe ich ja eben schon angedeutet, man zwar seinen Lebensstil sehr, sehr gut, sehr rasch verändern kann, das aber nicht unbedingt bedeutet, dass die Epigenetik exakt gleich mitzieht, sondern im Grunde genommen wie so eine Art Verzug hat, bis sie sich anpasst. Und weil sich molekular bei den Personen, die stark abgenommen haben, das epigenetische, die epigenetische Landschaft oder das epigenetische Setting nicht so stark verändert haben, haben sie im Grunde genommen auch die viel höhere Wahrscheinlichkeit, wenn sie wieder zu ihrer vorherigen Nahrung und im Grunde genommen zu ihren Gewohnheiten wieder übergehen, dass sie deswegen viel schneller wieder Gewicht zunehmen, weil epigenetisch es im Körper in den Fettzellen programmiert ist, dass sie sich mit sehr viel Fett und mit sehr viel sozusagen ungesunder Nahrung beschäftigen müssen. Das bedeutet, das war im Grunde genommen so, dass das erste Mal, dass molekular dieser Jojo-Effekt mit Hand oder anhand der Epigenetik gut beschrieben werden konnte. Und auf deine Frage eingehen, was hat das jetzt so...
Ich muss dich noch kurz unterbrechen und da unsere wunderbare Analogie noch mit reinbringen, die wir uns im Vorhinein ja auch überlegt hatten, weil ich diese plakativ finde. Und zwar, dass bei dem Jojo-Effekt, das ist ähnlich, wie wenn man sich vorstellt, sagen wir mal, eine Fettzelle ist eine Garage und in der Garage kann man einen SUV parken oder ein Smart parken. Ja, für den Smart ist die Garage ja eigentlich viel zu groß. Wenn man jetzt viele von diesen Garagen hat, viele von diesen Fettzellen hat und da parkt überall ein SUV drin, das heißt, die sind wirklich mit Fett vollgefüllt, dann kann man zwar abnehmen, das heißt, man kann alle seine SUVs verkaufen und dann nur noch ein Smart drin parken, die Garage ist aber trotzdem noch groß. Sie wird von dem Smart jetzt nicht voll ausgefüllt, aber die Garage hat trotzdem noch die gleiche Größe und die wird auch nicht von heute auf morgen dann plötzlich kleiner, sondern erst, wenn sich der Körper dann über Jahre, Jahrzehnte hinweg dann wirklich denkt, okay, das ist jetzt ein fixer, bleibender Zustand, ich fahre jetzt nur noch Smart und kein SUV mehr, also ich habe jetzt nur noch eine geringere Nahrungsaufnahme und weniger Fetteinlagerungen, dann wird irgendwann der Switch gemacht, okay, ich mache die Zellen kleiner, beziehungsweise ich mache die Garagen kleiner, dass sie nur noch für den Smart passen. Ich fand das eine tolle Analogie.
Absolut. Und das bedeutet aber auch, man muss sich für eine sehr lange Zeit auf den Smart committen, um wirklich dahin zu kommen, dass die Garage auch wirklich kleiner wird. Und was bedeutet das jetzt in der Praxis? Genauso in 24 gab es ja sozusagen auch viel Debatten und auch sozusagen viele Neuigkeiten darüber, über Abnehmspritzen, dass man mit einer Spritze sehr schnell es schaffen kann, Gewicht abzunehmen und zu reduzieren. Mit diesem Wissen, was ich eben beschrieben habe, aus diesem epigenetischen Gedächtnis, muss man genauso aber darüber dann auch nachdenken, hat das vielleicht auch eine Folgetherapie sozusagen zur Folge, wo man epigenetische Medikamente zu sich nimmt, um auch dieses epigenetische Gedächtnis wieder, ich sage jetzt mal, zurückzubauen oder zu verändern, weil die Abnehmspritze als solche mag vermeintlich erstmal helfen, kurzfristig Gewicht abzunehmen. Aber man muss genauso darüber nachdenken, wie bekommt man epigenetisch die Modifikation wieder, ich sage jetzt mal, so in den Normalbereich oder angepasst an normale Nahrungsaufnahme, dass man im Grunde genommen nicht ständig in die Abnehmspritze reinläuft und das zu sozusagen jetzt jährlich das sozusagen einmal nehmen muss. Das wäre also im Grunde genommen eine ganz konkrete Vorstellung, wie Epigenetik uns helfen kann und wie wir sie auch nutzen können, um wirklich gesund zu leben und auch nachhaltig gesund zu leben. Und die anderen Bereiche leiten sich daraus natürlich auch so ein bisschen ab. Ich behaupte, dass man anhand der Epigenetik und der Proteomik, wie wir sie eben auch beschrieben haben, auch im Kontrast gesetzt haben zur Genetik, uns dabei helfen können, sowas wie Medikamentenunverträglichkeiten zu verstehen, dass sie uns helfen können, auch bei gewissen Medikamenten die Menge und die Dosis besser einzuschätzen. Das wird alles oftmals unter dem Begriff Companion Diagnostic festgehalten. Also, dass man heutzutage nicht einfach nur ein Medikament zu sich nimmt, sondern dass man parallel dazu auch verfolgt, wie individuell passend ist eigentlich dieses Medikament? Wirkt das in meinem Körper? Wie wirkt das in meinem Körper? Muss ich die Dosis erhöhen? Muss ich die Frequenz erhöhen? Wie lange muss ich dieses Medikament nehmen? Im Grunde genommen erwirkt sich daraus eine Art von personalisierter Medizin, bestenfalls, weil wir in der Lage sind, molekular den Menschen zu monitoren und viel besser zu verstehen, wie ist erstmal unser Grundzustand. Das ist Thema bei uns im Sinne der Prävention und auch sozusagen des molekularen Readouts. Aber sobald es in Richtung Therapie und auch medizinischer Behandlung geht, behaupte ich, gibt es da auch sehr viele Möglichkeiten der Epigenetik und Proteomik, einfach nochmal da die Individualisierung und Personalisierung deutlich zu erhöhen.
Die Sache ist die, man kann diese ganze Hyperpersonalisierung, nennt man sie auch, wenn es um diese Slow- und Fast-Metabolizer geht bei Medikamenten oder auch bezogen auf den Stoffwechsel, man kann das zu einem sehr großen Teil schon alles auswerten, aber niemand finanziert es, weil das alles noch sehr, sehr teuer ist. Das heißt, dass am Ende des Tages eine Funktion davon, wie groß ist der Demand, wie groß ist das Angebot und erst dann wird es wirklich billiger. Und ich meine, in der Onkologie, das ist so der erste Bereich, wo das im Krankenhaus auch wirklich angekommen ist. Bei Krebsmedikamenten, Onkologika, da schaut man sich das schon an. Wie ist denn da der Stoffwechseltyp? Das sind ja Medikamente, die auch einen enormen Schaden auch anrichten können, wenn sie überdosiert sind und so weiter und so fort. Also da findet das Einzug. Aber ja, glaubst du, dass das in absehbarer Zeit günstiger wird?
Sicherlich nicht in den nächsten 2 bis 3 Jahren. Und wenn ich mir ganz konkret auch das deutsche Gesundheitssystem anschaue, glaube ich, haben wir mit anderen Problemen zu kämpfen an vielen Stellen als sozusagen der Personalized Medicine oder P4-Medizin. Aber ich hatte es eben ja schon mal erwähnt, ich glaube, dass technologisch wahnsinnig viele Dinge gerade sich entwickeln oder auch dabei sind, umgesetzt zu werden. Schnellere Analytik, günstigere Analytik, der Zusammenschluss von unterschiedlichen Daten aus den unterschiedlichen Abteilungen. Und ich glaube, alleine schon daraus wird sich im Grunde genommen eine individuellere und personalisiertere Medizin entwickeln. Und dementsprechend würde ich jetzt behaupten, sicherlich in den 5 bis 10 nächsten Jahren behaupte ich, dass auch die Proteomik und auch die Epigenetik sich im klinischen Alltag definitiv mehr ausbreiten werden. Ob es sozusagen die absolute Standardtechnologie wird, das mag ich gerade noch nicht zu beurteilen, aber ich bin definitiv davon überzeugt, dass sehr viel auch Disruption in diesem Bereich dahingehend stattfinden wird und wir zum Teil auch überrascht sein werden, wie schnell das geht. Und ich glaube, wir sind dafür auch gerade ein gutes Beispiel. Wir sind, wir haben es geschafft, mit diesem Wangenabstrich das Ganze auslesbar zu machen. Und wir sind, glaube ich, auch preislich kompetitiv spannend unterwegs, sodass wir diesen Markt auch weiter in Anführungszeichen begleiten werden und auch gute Chancen haben, das immer mehr in dieses Setting auch reinbringen zu können.
Glaubst du, das wird von den Leuten zu Hause ausgehen? Also Stichwort Demokratisierung, dass es dann am Ende so ein bisschen von den Leuten getrieben wird, die sich so einen Test online bestellen können, den für sich selber machen? Oder glaubst du, dass das irgendwann von Institutionen auch mal unterstützt wird und das Ganze so ein bisschen top-down passiert?
Sicherlich wird es eine Art von weiterer Demokratisierung der Medizin geben. Ich glaube aber, und so nehme ich das auch wahr, dass an vielen, vielen Stellen die ausführenden Menschen im Gesundheitssystem, natürlich vor allem die jungen Ärzte und Ärztinnen, diesem Thema schon offener, deutlich offener gegenüberstehen und auch einfach die wahnsinnigen Möglichkeiten sehen, die es einem eröffnet. Und ich glaube schon, dass sich das Gesundheitssystem, so optimistisch bin ich, über einen gewissen Generationswechsel auch einfach selbst modernisieren wird und diese Technologien auch immer mehr Einzug erhalten. Das sehe ich selber in meiner täglichen Arbeit, wo wir auch viel mit Wissenschaftlern, mit akademischen Kollaborationen auch zusammenarbeiten, die an vielen Stellen ja auch mit Universitätskliniken auch sozusagen agieren und ich da einfach schon auch einen gewissen Wandel sehe, viele Forschungsprojekte sehe, wo diese Daten erhoben werden, miteinander geteilt werden, Und ich glaube, das ist im Grunde genommen das Fundament, was da gelegt wird, dass es auch immer besser und schneller in den klinischen Alltag und in das breitere Gesundheitssystem, jetzt auch mit Therapeuten und niedergelassenen Ärzten und Ärztinnen, auch immer mehr Einhalt erzielen wird.
Ich sehe das auch mit dem jungen Gesundheitspersonal, wie du gesagt hast, dass die da auf jeden Fall offener dafür sind. Ich glaube, was man noch schaffen muss, ist, dass man diese Themen auch in die Ausbildung mit reinbringt. Weil momentan, ich meine, so war es ja bei mir auch, ich habe mich recht früh im Medizinstudium dafür interessiert und mich dann halt selber weitergebildet und selber eingelesen, Bücher gelesen, Podcasts gehört und so weiter und so fort. Das muss man aber alles noch in Eigenleistung machen, weil es momentan noch keinen großen Raum für diese Themen in der Ausbildung gibt. Ich habe auch schon mal mit Max darüber geredet und wir haben auch gesagt, es ist natürlich schwierig, weil ich ein Medizinstudium, sage ich jetzt mal, auch vorbereiten soll auf die Arbeit in einem Krankenhaus später. Ich glaube trotzdem, dass man es schaffen muss, dem ganzen Präventionsthema und diesen neuen Technologien auch ein bisschen mehr Raum zu geben, einfach damit man, wenn man dann später mal damit konfrontiert ist, damit man das auch einzuordnen weiß, weil wenn ich dran denke, man kann sich bei uns diesen Test bestellen, bekommt natürlich auch viel Erklärung mit dem Test. Wenn man dann aber zum Hausarzt geht oder zum Allgemeinmediziner, der wird sich dann erst einmal die Frage stellen, ja, was ist denn das eigentlich und was wird denn da überhaupt gemessen? Und von den meisten Sachen hat man da auch noch gar nichts gehört. Und spätestens dann gibt es diesen Unterschied, den man irgendwie überbrücken muss. Dass man entweder sagt, der Allgemeinmediziner, das ist alles Blödsinn, ich will damit nichts zu tun haben, oder er setzt sich halt in seiner Freizeit hin und liest sich das Ganze halt durch und bildet sich da selber weiter. Ich glaube, häufiger ist es Ersteres. Und wenn man da aber schon in der Ausbildung dem Ganzen einen gewissen Platz einräumt, dann hat man halt schon mal davon gehört.
Absolut, bin völlig bei dir, Mario. Ich glaube, es ist ein Mindset, was immer mehr entstehen muss. Und ich sag mal so, ich glaube, auch wir haben noch genug Arbeit, einfach auch Aufklärungsarbeit zu leisten, wofür ja hier der Podcast perfekt geeignet ist, aber natürlich auch noch in noch breitere Masse zu gehen und zu erklären, was machen wir, wie solide und fundiert ist das und es einfach, sage ich jetzt mal, gut zu erklären. Aber das macht ja auch jede Menge Spaß und da freue ich mich auf ganz viel Austausch, auf ganz viel auch gegenseitiges Lernen. Ich glaube, wir können da auch sehr viel für uns nochmal auch lernen. Wir sind ja auch gerade dabei, auch diesen Test auch im therapeutischen, medizinischen, angewandten Bereich auch sozusagen immer mehr sozusagen ja zu vertreiben, anzubieten, und da macht es einfach großen Spaß, natürlich auch von den Gesprächspartnern zu lernen, deren Bedürfnisse zu verstehen. Und so ist auch im Grunde genommen aus diesen Gesprächen heraus auch die Idee mit den Hallmarks of Aging ursprünglich entstanden, und weil einfach die Frage aufkam, können wir eigentlich Alterungsprozesse noch klarer verstehen, definieren, molekular auch voneinander unterscheiden, und dann sieht man, wo das Ganze hinführen kann, und das macht wahnsinnig viel Spaß, und da gibt es aber noch ganz viel sozusagen untapped water, wo wir noch ganz viel auch rausfinden können und viele, viele spannende Biomarker auch hoffentlich den Klinikern zur Verfügung stellen werden.
Ja, Moritz, ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Ich habe dich auch noch weichklopfen können, dass wir unseren Zuhörern, die gerne mal unseren Test ausprobieren möchten, auch noch einen Gutschein am Ende hier mitgeben möchten. Also für alle, die den Test gerne mal probieren möchten. Wir haben einen 15% Gutschein. Der Gutscheincode ist ganz einfach Test15. Und für die, die den Test vielleicht schon mal gemacht haben und es da noch Rückfragen gibt, auch bitte einfach gerne melden. Wir freuen uns da auch sehr über Feedback. Und genau, ich habe schon gesagt, wir sehen das Ganze so ein bisschen als Work in Progress und wollen da natürlich auch eure Meinung da mit reinnehmen. Wenn es Fragen zum Thema ganz allgemein gibt, Fragen an den Moritz gibt, dann einfach melden unter podcast@beyondlifespan.de oder kommentieren. Spotify, YouTube, Apple Podcasts, uns kann man überall hören und manchmal auch sehen. Für die Leute, die uns gerne beim Reden zuschauen möchten, da gibt es auch eine Möglichkeit. Und also gerne einen Kommentar da lassen, gerne eine Bewertung oder ein Feedback da lassen. Und Moritz, vielen Dank.
Ich habe zu danken, es hat großen Spaß gemacht. Und vielen Dank, dass ich da sein durfte, und auf bald.
Und wenn es zu viel Klärungsbedarf gibt, müssen wir halt nochmal eine Folge machen. Aber das lässt sich ja leicht umsetzen.
Kein Problem.
Alles klar, danke fürs Zuhören. Ciao, bis zum nächsten Mal.